Cyber Heroes, Team Security Talk ohne Blabla. Cyber Heroes ist der Podcast für Cybersecurity Profis. Also genau das Richtige für dich.
Heute reden wir nicht über künstliche Intelligenz als Passwort, sondern über die Frage, wie du KI in deinem Unternehmen so einsetzen kannst, dass sie produktiv wird, ohne eine Blackbox für Security, Datenschutz und Compliance zu werden. Gerade bei KMU sehen wir nämlich häufig, dass das Thema der künstlichen Intelligenz schon lange da ist. Jetzt fehlen nur noch die Regeln, Rollen und Leitplanken dazu. Wie du mittlerweile weisst, hörst du die gescheiten Tipps nicht von mir, sondern jeweils von unseren Gästen. Heute ist es der Max Nadolny, Security Consultant für Cybersecurity, Informations- und Datenschutz bei der Enseia AG mit einem Fokus auf Kunden von der öffentlichen Hand und Sicherheitsorganisationen. Als Experte für Innovations- und Change Management gehört KI Governance aktuell zu seinen Schwerpunkten. Willkommen bei den Cyber Heroes. Ich bin Milena und neben Max ist heute auch der Robin bei mir im Studio. Er ist BDM bei der Infinigate und kennt sich ebenfalls in der heutigen Thematik bestens aus. Und dir verspreche ich, dass du KI endlich verstehst, wenn dich an die Ratschläge von Max und dem Robin haltest. Herzlich willkommen im Studio, ihr zwei.
Danke, Milena. Guten Morgen.
Merci vielmals, guten Morgen.
Ja, Max, wir haben das Vergnügen heute. Vielleicht einmal eine kleine Frage zum Warmwerden. Deine Einschätzung, wo stehen Schweizer KMU heute mit künstlicher Intelligenz?
Ich glaube, das ist eine ganz große Spannweite. Also ich habe alles schon gesehen in letzter Zeit von Unternehmen, wo der Lehrling anfängt, KI-Workflows zu bauen, zu den Unternehmen, die jetzt schon seit 2 Jahren wirklich auf KI setzen, bis zu denen, die noch überlegen, ob es überhaupt in ihrem Bereich möglich ist und was der Gegenwert tatsächlich ist am Ende des Tages. Also ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu sagen, wo man vom Markt her gesamthaft steht.
Ja, was passiert die Unternehmen meistens zuerst? Reden wir da von einer strategischen Einführung von KI oder einfach von einer unplanten Nutzung durch die einzelnen Teams?
Ich glaube, beides trifft zu. Also ich glaube, wir sehen in vielen Unternehmen, dass es strategische Moves gibt, hin KI einzusetzen. Auch in Behörden. Basel-Stadt hat jetzt seit längerem einen eigenen RAG-Agent, mit dem man diskutieren kann über eigentlich alles, was Basel-Stadt macht. Auf der anderen Seite ist ganz klar, die Technologie ist allgegenwärtig, immer verfügbar. Das heißt, man muss davon ausgehen, alle Mitarbeiter setzen es zu irgendeinem Grad in ihrem Arbeitsalltag ein.
Was überwiegt aktuell?
Ich würde behaupten, aber das ist mehr ein Bauchgefühl, die Schatten-KI-Nutzung, also die Nutzung durch die Mitarbeiter, überwiegt zurzeit.
Ja, Schatten-KI, das ist ein Leitungsthema, ich denke, mit dem sind viele Unternehmen heute konfrontiert. Da kommen wir sicher noch einmal darauf zurück. Woran merkt ihr, dass ein Unternehmen KI nutzt, aber noch nicht voll im Griff hat?
Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, tatsächlich, man sieht, dass die Strukturen noch fehlen. Also man ist wirklich sehr neu in der Technologie. Man hat auch kein Gefühl für die Art der Technologie. Wir bewegen uns hier weg von deterministischer Software, wo die gleiche Eingabe unter den gleichen Rahmenbedingungen die gleiche Ausgabe gibt. Das heißt, ich glaube, viele Unternehmen haben noch kein wirkliches Gefühl dafür, mit dieser Technologie umzugehen, zumindest im KMU-Bereich.
Ist denn das Hauptproblem eher fehlendes technisches Verständnis, fehlende Richtlinien oder sogar fehlende Verantwortlichkeit?
Ich glaube, es ist eine Mischung ein bisschen aus allem. Also es ist ja auch, geschuldet, wenn man schaut, der Wandel ist so extrem schnell. Also nicht nur, was wir sehen vom Funktionsumfang oder wie sich auch die Qualität ändert, was wir bei ChatGPT gesehen haben. Also die ist besser, schlechter zwischendrin mit Modellwechseln und kleinen Updates geworden. Sonst wir sehen auch, dass die Hardware-Architekturen sich rasant entwickeln. Also man weiß noch gar nicht, woran man ist. Wenn ich das heute entscheide, hält diese Entscheidung auch morgen? Die Antwort ist wahrscheinlich nein.
Genau. Vielleicht noch eine Frage bezüglich Risiken. Was seht ihr für Risiken, die häufig unterschätzt werden?
Ich glaube, die Risiken sind vielerlei. Also ich meine, die ganz klassischen aus der Schatten-KI, da gehen wir bestimmt später noch genauer drauf ein. Meine Mitarbeiter nutzen das, ohne dass ich es weiß. Das heißt, sie exponieren möglicherweise Geschäftsgeheimnisse, Kundendaten, Personendaten aus meinem Unternehmen heraus. Auf der anderen Seite sehe ich hier wirklich auch Risiken, dass wir noch nicht wirklich verstanden haben insgesamt, also auch nicht die Forschung, wie diese Systeme tatsächlich funktionieren. Also das ist im Kern, glaube ich, ein großes Risiko. Wir wissen noch nicht, wo diese Reise enden wird.
Ja, wenn es KMU sagt, wir nutzen KI, was kann das technisch alles bedeuten? Reden wir da von Chatbots, reden wir da von RAG-Modellen? Wie seht ihr das bei euch?
eine Mischung aus allem. Also was ich sehe, was prävalent ist, ist, dass man wirklich die Nutzung von Chatbots in den Unternehmen tatsächlich verfestigen will, vor allem dafür sorgen will, dass das innerhalb meiner Infrastruktur, meinem Cloud-Tenant passiert und nicht mit öffentlichen Modellen, die im besten Fall einen User-Account haben und nicht die Freemium-Version benutzen. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch tatsächlich Unternehmen, die viel mit RAG-Agents am Probieren sind und Pipeline und verschiedene KI-Workflows aufbauen. Ich glaube, das Spannende ist, dass die Eintrittshürde, solche Systeme zu bauen, teilweise relativ gering ist. Also, wie ich es vorhin erwähnt habe, der Auszubildende mit IT-Affinität kann über 2-3 Wochenenden tatsächlich eine KI-Workflow-Pipeline bauen, die auch schon tatsächlich Mehrwert bringt.
Du hast vor öffentliche LLMs erwähnt. Kannst du uns vielleicht schnell den Unterschied zwischen öffentlichen LLMs und lokal betriebenen Modellen erklären?
Ja klar, ich kann es versuchen. Also das, was das öffentliche LLM ist, das ist OpenAI, ChatGPT, Anthropic mit ihrem Claude-Modell. Die werden in ihren Rechenzentren gehostet, im besten Fall auch da, wo wir uns befinden, also in unserem Rechtsraum, die Data Center, wo das Ganze verarbeitet wird. Hier gibt es ein paar Nuancen, die immer beachtet werden müssen. Die AGBs, also wer ist tatsächlich der Herr meiner Daten am Ende? Das ist im Grunde genommen die einzige Kontrolle, die ich habe, die vertragliche Kontrolle. Und dann haben wir die Open-Source-Modelle. Die meisten großen Anbieter von OpenAI etc. bieten tatsächlich ihre Modelle auch Open-Source an, haben mehr oder minder inzwischen fast die gleichen Fähigkeiten. Ich glaube, bis auf 10-15% Leistungsstärke sind sie schon rangerückt und stehen jedermann zur Verfügung und können tatsächlich auch lokal intern bei einem Unternehmen gehostet werden.
Was würdest du einem KMU empfehlen?
Das kommt tatsächlich auf den Anwendungsfall an. Also ich kann nur aus unserem Insea-Nähkästchen sprechen. Wir haben relativ früh angefangen und gemerkt, wir haben eigentlich nur zwei Klassifizierungen einfach gegeben unserem Kontext. Wir arbeiten viel mit Blaulichtorganisationen und der öffentlichen Hand zusammen. Immer im Sicherheitskontext, auch in der Privatwirtschaft. Alles, was Kundendaten betrifft und unsere internen Daten, darf nur lokal verarbeitet werden. Das heißt, wir bauen auch tatsächlich die Inferenzinfrastruktur lokal auf. Alles, was darauf basiert, dass wir öffentliche Daten sozusagen analysieren, also wenn wir einen Workflow haben, der Daten aus dem Internet oder öffentlichen verfügbaren Datenbanken, zum Beispiel für CVEs, nimmt, dafür erlauben wir dann auch externe Modelle. Also ich glaube, man muss wirklich hier die risikobasierte Anwendungsfallabwägung jedes Mal machen.
Wo liegt in der Praxis der Unterschied zwischen der Datenverarbeitung durchs Modell und der Datenbereitstellung an die Applikation rund ums Modell?
Die Datenverarbeitung im Modell, das sind fürs Modell alles nur Input-Tokens und die einzige Aufgabe vom Modell ist, daraus Output-Tokens zu generieren. Das bedeutet aber auch, jede Eingabe, also Instruktion, der API-Key, alles, was sozusagen hier gebraucht wird, lebt im gleichen Kontextfenster und wird hier verarbeitet. Hier gibt es keine Speichertrennung. Und auf Applikationsebene, da wo ich das Ganze bereitstelle, da bin ich eher wieder in der alten klassischen IT-Welt, würde ich sagen. Und gerade im Kontext KI, LLMs, ist hier halt wirklich, muss man die Daten im Griff haben. Also wenn ich dem KI-Modell Daten zu bereitstellen will und eine gute Qualität an Antworten haben möchte, die vor allem kontinuierlich hält, muss ich schauen, dass meine Daten klassifiziert sind, nicht mit Widersprüchen und Bias sozusagen getränkt sind, damit am Ende aus meinem KI-Modell auch rauskommt, was ich mir wünsche.
Kannst du uns vielleicht einmal ein bisschen aufzeigen, welche Risiken das in der Praxis anzutreffen sind und vielleicht auch, wie dass man sich dagegen schützen kann?
Absolut. Also ich glaube, dass Risiko, das Erste, was wir schon angesprochen haben, ist wirklich zum einen die Schatten-KI, aber auch die Nutzung der öffentlichen Modelle. Hier habe ich wirklich nur die AGB als Hebel und wir sind hier wirklich noch in den Kinderschuhen. Es ist sehr viel Flux in diesem ganzen Gebiet drin. Als ein Beispiel das Microsoft Copilot AGB-Gerüst. Auf Enterprise-Level deckt zwar ab, dass jegliche Datenverarbeitung vom Modell in meinem eigenen Tenant passiert, aber sobald ich ihm erlaube, Web-Calls zu machen, selbstständig, macht er das über Bing und jede Suchanfrage über Bing läuft unter der AGB von Bing. Also das ist so ein Risiko, das ist schnell übersehen. Das heißt nicht, dass ich das nicht machen kann, darf, aber hier muss ich ein Auge drauf haben am Ende des Tages. Datenschutzrechtlich, vor allem im öffentlichen Bereich, da wo ich ein bisschen zu Hause auch bin, ist es ganz klar, wir haben hier immer eine Pflicht nachzuweisen. Zum einen die Rechtsgrundlage. Jede Behörde braucht eine explizite Rechtsgrundlage, um etwas zu tun und muss auf dem Weg dorthin auch erklären, wie und zu welchem Verwendungszweck bearbeite ich diese Daten, was natürlich immer schwieriger mit dem Modell wird, was prinzipiell jegliche Bearbeitung durchführen kann. Das ist nicht mehr das E-Mail-Programm, wo ich sage, das kann nur E-Mails empfangen und verschicken. Hier ist tendenziell alles möglich. Das macht es risikoreicher und auch schwieriger für den öffentlichen Bereich. Und ich glaube auch, was tatsächlich auch missverstanden wird oder oft nicht dran gedacht wird, ist Modelltraining. Also sobald Modelltraining stattfindet, ist einfach das große Problem, das Training lässt sich nicht zurückdrehen. Einmal im Modell drin wird das nicht mehr zurückgedreht werden, theoretisch durch Rollbacks möglich. Ich sehe weniger, dass wir Microsoft oder OpenAI dazu überreden können, ein Rollback ihres Modells zu machen, weil wir PDFs hochgeladen haben, die dort nicht hätten sein sollen.
Wie siehst du das Risiko von der Prompt Injection?
Prompt Injection ist prävalent am Ende des Tages, und das ist auch in der Forschung noch ein bisschen offen, wahrscheinlich ein nicht lösbares Problem. Die gesamte Architektur ist darauf ausgelegt, ich konditioniere Output-Tokens auf Input-Tokens. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Prompt mit meiner Instruktion und dem malicious Prompt, der versucht, das Modell zu irgendwas zu bringen. Und im Kern ist wirklich das Substrat, auf dem das Large Language Model operiert, ist Sprache und jede Abstraktion und Form von Sprache, die wir uns vorstellen können. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch abschließend kein lösbares Problem. Was tatsächlich, es kann nur ein Wettrüsten sein. Und man kann die Modelle zu vielen bringen, komplett ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen fallen zu lassen, System Prompts zu offenbaren oder auch Daten zu exfiltrieren am Ende des Tages.
Wie siehst du das in der Praxis? Ist das Risiko real oder ist das ein theoretisches Risiko, das es zwar gibt, aber bis jetzt noch nicht wirklich ausgenutzt worden ist?
Das ist ein reales Risiko und das wird konstant ausgenutzt. Wir sehen jetzt auch schon ein Wettrennen im Grunde genommen. Viele Anbieter, auch Partner von uns, stellen schon Lösungen zur Verfügung, mit denen wir Prompt-Filtering und Output-Filtering im Grunde genommen betreiben können. Aber wir sehen auch heute schon, dass diese Sachen nicht hundertprozentig sind. Die sind kompensatorisch. Das heißt, wir versuchen ein architektonisches Risiko, was wir nicht einfach lösen können, im Grunde genommen einzuschränken, einzudämpfen von außen. Viele Unternehmen sind da schon ein bisschen drunter gefallen, was Prompt Injection angeht. Ich würde gern auf einen eigentlich eher lustigen Fall hinweisen, weil die Firma hat für KI, für Kinder angeboten, mit der sie interagieren können. Die haben Prompt Filtering und Security aktiviert und was am Ende gebraucht hat, war einfach eine 10-fache Eingabe genau des gleichen Prompt Injection Text, bis es dann tatsächlich funktioniert hat. Also dort waren die Systeme in place. Es war jetzt kein großer Schaden, aber es lässt sich umgehen. Und es gibt auch technologisch sehr ausgereift. Also was ich sehr interessant finde zurzeit ist Side-Channel-Angriffe. Man kann tatsächlich bei der Token-Generierung Zeit zum ersten Token, Zeit zwischen den Tokens dazu nutzen, um Rückschlüsse auf den Inhalt zu nehmen. Das heißt, selbst wenn wir komplett verschlüsselt unterwegs sind, gibt es inzwischen Angreifer, die versuchen, genau hieraus sozusagen Kontext, was wird hier in dieser Transaktion besprochen, rauszufiltern.
Wenn wir jetzt zum Thema Datenexfiltration kommen, das ist ein Risiko, wo viele C-Level vor allem damit konfrontiert sind. Sie wollen nicht, dass sensitive Daten im Internet landen. Wo seht ihr, dass in realen Projekten die grössten Exfiltrationsrisiken entstehen?
Im Projekt tatsächlich, wenn ich kann so sagen, wenn ich es begleite oder wenn ich es gesehen habe sozusagen beim Kunden, wenn ich da beratend unterwegs bin, ist es etwas, was man in der Designphase meist angehen sollte. Ich bin selber auch ein Verfechter davon, KI-Workflows tatsächlich zu bauen. Da kann ich sozusagen auch die Interaktionsoberfläche selber steuern, die der Benutzer am Ende mit dem KI-Modell hat. Aber ich sehe da viel mehr wirklich die Schatten-KI-Nutzung. Wir können nicht alles sperren. Inzwischen sind wir bei, ich glaube, knapp 2800 KI-Produkten auf dem Markt, eigenständige Chats und alles zwischendrin von Atlassian und den anderen, die es schon in ihre Produkte verbaut haben am Ende des Tages.
Ja, das sehen wir auch immer wieder. AI gehört mittlerweile jede Produktbeschreibung von den Herstellern. Welche Rolle spielt die Datenklassifikation und das Berechtigungsmodell, bevor man KI überhaupt nutzt?
Sehr groß. Ich habe eigentlich relativ am Anfang schon immer gesagt, es geht ein bisschen zurück zu, ich sage, Oldschool Security, also wirklich Least Privilege, Need to Know, Separation of Duties, Zero Trust. Und wir müssen sie diesmal einfach wirklich stringent durchsetzen, weil, wie wir es vorhin ja auch gesagt haben, dass der KI-Agent, das Modell, ist prinzipiell zu allem möglich. Das heißt, nur weil ich ihm in einem Workflow die Instruktion, die ich ihm auch nur in Sprache geben kann, gegeben habe, etwas nicht zu tun, heißt es nicht, dass es nicht möglich ist, das zu tun. Das heißt, all diese Sachen, man spricht in der KI-Welt, glaube ich, gerade vom Blast-Radius einschränken. Also sprich, ich muss die Access-Tokens, die Berechtigungen vom Agenten so weit einschränken, dass er wirklich noch tun kann, was er tun soll. Und seit Mythos wissen wir, dass das auch keine hundertprozentige Lösung leider mehr ist.
Wie seht ihr, dass der Druck oder die Konfliktsituation zwischen Business und den Datenschutz/Compliance-Anforderungen? Wie kann man so etwas in den Griff bekommen?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, da gibt es viele Ansätze, aber ich würde ganz gern das noch ein bisschen weiter aufmachen. Datenschutz ist, glaube ich, das Erste, was wir alle denken, wenn wir Compliance hören. Aber viele Industrien haben auch andere Compliance-Anforderungen. Ich will nur eine nennen aus dem Bankenwesen. Die transparente Darlegung von Kreditvergabe entscheiden. Eine Bank hat eine Offenbarungspflicht, wenn automatisiert über meinen Kredit entschieden wurde. Wenn sie dafür KI einsetzt, wie erklärt sie mir meinen Kreditvergabeentscheid, wenn die Forschung selbst nicht erklären kann, wie das LLM zu diesem Schluss gekommen ist? Also diese Compliance-Nuancen, die sind nicht nur beim tatsächlichen Datenschutz, also was könnte mit meinen Daten passieren, sondern am Ende auch, was mache ich mit den Outputs und wie kann ich mit denen arbeiten? Wie vorhin gesagt, das ist halt nicht mehr deterministisch.
Wo unterscheidet sich KI-Governance von klassischer IT-Governance?
Ich würde behaupten, zum jetzigen Zeitpunkt, es ist wirklich dieser rasante Wandel, neue Funktionalität, neue Architekturen. Es überstürzt sich die ganze Zeit. Unsere meisten Governance-Ansätze, die verfolgen wirklich ein Prozess- und Dokumentationsparadigma und sind aus der Natur der Sache erstmal ein bisschen schwerfällig. Ich habe das Gefühl, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt müsste KI-Governance recht agil sein. Wir müssen uns sehr schnell im Grunde genommen pivoten können, um auf Änderungen im Markt und unserem Umfeld reagieren zu können. Und selbst, ich bin zwar ein Fan von ISO-Standards und bin auch dafür, wenn man schon ISO 27001, das ESMS, in place hat, dann kann man auch den 42.000er ISO noch dazu bauen, das Ganze erweitern. Das lohnt sich meistens wahrscheinlich eher für ganz große Unternehmen, aber sollte vielleicht eher in die NIST-Richtung gehen, dass AI, RFM, glaube ich, ist es. Ich habe es nicht genau im Kopf. Akronyme, zu viele Akronyme in der IT. Ja. was eher prinzipienbasiert ist und eher ein Werkzeugkasten, die mir sagen, okay, wie kann ich denn überhaupt die Risiken her steuern? Also es ist viel präskriptiver, als dass es einfach nur diesen theoretischen Rahmen gibt von Governance außenrum.
Wie siehst du da den Einsatz vom AI Cloud Act? Bewirkt er das, was man sich erwünscht hat?
Ich glaube, das ist noch ein bisschen abzusehen. Ich würde prinzipiell sagen, ja, Unternehmen nehmen das ernst, nicht nur in Europa, sondern alle Unternehmen, die hier auch tatsächlich Business machen möchten. Die Strafen sind recht hoch angesetzt. Ich muss sagen, für EU-Regulierung finde ich es eigentlich eine sehr handfeste Sache. Das ist sehr risikobasiert, das Ganze, und eigentlich ein guter Weg vorwärts. Wie kann man sozusagen diesen wilden Westen in dieser Technologiephase gar ein bisschen einschränken? Für die Schweiz muss man sagen, wir haben noch keine eigene KI sozusagen Gesetzgebung bis jetzt. Aber man orientiert sich, glaube ich, schon recht stark am AI-Act.
Was denkst du, Max? Soll ein KMU eher mit einer zentralen Richtlinie starten oder mit einem Use-Case-basierten Ansatz?
Ich glaube, ein bisschen von beidem. Also die zentrale Richtlinie, ich habe das immer gesagt, dass das erste Politikdokument, wo wir gemeinsam als Unternehmen eigentlich von der Spitze entscheiden, wie wollen wir mit dem Thema umgehen. Ich finde das wichtig. Ich glaube, man unterschätzt das. Sowas kommuniziert sich durchaus durch eine Organisation. Und das ist, glaube ich, wichtig für die Mitarbeiter zu wissen, wo möchte unser Kader hin? Wo geht es strategisch mit unserer Reise hin? Und auf der anderen Seite würde ich sagen, gleichzeitig parallel wirklich mit dem Use-Case-Ansatz auch tatsächlich anfangen.
Also so ein bisschen Bottom-up, Top-down, ein Mix aus beidem. Wie siehst du das? Welche Rolle braucht es wirklich, auch wenn das Unternehmen jetzt relativ klein ist?
Tatsächlich, ich habe versucht, ein kleines KI-Governance-Modell für KMUs auszuarbeiten, einfach weil ich auch mit den Kunden in Kontakt komme. Ich bin der Meinung, es braucht den KI-Verantwortlichen, der aus meiner Sicht wirklich im C-Level verortet sein sollte. Ich kann da kurz zu ausführen. Ich bin der Meinung, genau dieses Thema AI-Literacy, KI-Kompetenz zu verstehen, ein Gefühl für diese Technologie zu bekommen, ist auch ganz wichtig für den C-Level. Man sollte wirklich mit im Spiel sein, damit man übermorgen die richtige Entscheidung trifft, mit wem möchte ich partnern. Ein sehr kleines, schlankes AI-Board, in dem der IT-Verantwortliche, der ITler für viele KMUs, die jetzt nicht eine ganze IT-Abteilung haben, und die Person vom Business ist, wo es stattfindet. Ich habe dazu KI-Champion gesagt, weil meiner Meinung nach sind mit höchster Wahrscheinlichkeit viele der Leute in den Unternehmen, die einen Mehrwert jetzt schon mit KI gefunden haben, die an der Front, die damit arbeiten und für sich schon mal erste Use Cases und Unterstützung in ihrem Bereich gefunden haben.
Was ist, wenn im C-Level alle sagen, keine Ahnung von Security, von KI, wo kann sich so ein KMU Hilfe holen?
Also zum einen kann man sich gerne immer bei uns melden, bei der Insea. Wir helfen und beraten gerne in den ganzen Gebieten. Aber man muss auch wirklich sagen, man kann durchaus bei Google, OpenAI und Anthropic schauen. Es werden sehr viele Kurse und Kursteile angeboten, die auch durchaus kostenfrei sind. Es gibt sehr viele andere Kurse auf IDX und wie die Plattformen alle heißen, wo man ein Grundverständnis aufbauen kann. Das hilft einem jetzt noch nicht bei der strategischen Entscheidung von morgen, aber auch ein bisschen dieses Unwissen abzubauen, weil ich glaube auch vorhin das Thema Compliance, viele sozusagen Compliance-Sorgen sind auch Unwissenheit. KI bedeutet nicht KI-Training in den meisten Fällen. Die meisten Workflows und auch Modelle, die wir sprechen, sind stateless. Und erst wenn man so ein bisschen dieses Grundverständnis hat, kann man auch navigieren dadurch, okay, wie könnten wir eigentlich was in unseren Unternehmen machen, ohne dass wir morgen compliance-technisch damit auf die Nase fallen.
Ja, guter Punkt. Ich denke, du sagst es, die Unwissenheit und das rasant entwickelnde Thema ist nicht ganz einfach zum Verstehen, zum vollständig Verstehen. Geht ja vielen Leuten so. Darum gibt es ja Firmen wie die Insea. Was muss in einer KI-Richtlinie drinstehen, damit sie operativ taugt?
Ich glaube, die KI-Richtlinie sollte wirklich einfach sein zum Start. Und was sie definitiv beinhalten sollte, ist wirklich dieser Schnitt, den ich auch bei uns vorhin erklärt habe. Welche Daten dürfen wohin? Also einfach schon mal von vornherein, was darf mit öffentlichen Systemen bearbeitet werden, was muss intern verarbeitet werden? Ich würde es wirklich auch klein bei den Risikokategorien halten, wirklich von minimal bis Hochrisiko. Und wirklich beschreiben das KI-Register. Also wie kommen wir eigentlich zu unseren Use Cases und wie setzen wir sie ein? Und was sind sozusagen die Rahmenbedingungen, unter denen wir sie aufbauen können?
Wie gelingt denn die Balance zwischen Verbieten und Ermöglichen?
Ganz schwierig bei dem Thema. Ich habe so das Gefühl, KI zu verbieten funktioniert genauso gut wie zur Dotcom-Zeit das Internet zu verbieten. Wir haben es vorhin gesagt, 2800 Tools und die Information ist jetzt auch schon wieder 3 Monate alt. Also wahrscheinlich sind es schon über 3000, wenn wir das nächste Mal gucken. Ich glaube, das Verbot ist hier nicht möglich, weil am Ende wir können möglicherweise kontrollieren, was in unserer Arbeitsumgebung passiert. Aber spätestens beim iPhone des Mitarbeiters hört die Kontrolle auf. Und das heißt, das Verbot wird nicht funktionieren. Ich würde da eher tatsächlich aufs Enablement, also die KI-Kompetenz setzen, damit Mitarbeiter auch lernen zu verstehen, nicht nur die Sensibilisierung, wo stecken hier Risiken, sondern wie funktioniert das überhaupt? Sonst hatten sie, glaube ich, gar keine Chance zu verstehen, warum wir manche Dinge tun möchten und von manchen eher uns zurückhalten.
Gut, wir haben viel gehört über Compliance, über Risiken, wenn wir jetzt uns gegen vorne orientieren, wenn ein Schweizer KMU morgen starten will. Wir möchten KI produktiv und sauber einführen. Wie startet man sinnvoll?
Ich würde tatsächlich genau mit der kleinen Gruppe von vorhin anfangen. Persönlich, wenn es noch keine KI im Unternehmen gibt, ist für mich erst Sichtbarkeit. Wir reden da, glaube ich, noch nicht von einer vollen Transparenz. Also wir müssen noch keine neuen Software-Suites kaufen. Wir alle haben Netzwerk-Monitoring im Haus. Wir können tendenziell Nutzung feststellen und somit vielleicht die Hotspots finden, wo wir auch unsere KI-Champions, also die Leute im Business, die es heute wirklich stark benutzen, finden. Und ich würde hergehen und tatsächlich sagen, hey, wir suchen 2, 3 von diesen Use Cases mit Ihnen raus. Und wir sammeln die Erfahrung bis hin zum ersten KI-Register mit diesen ersten Anwendungsfällen. Und das müssen ja nicht immer direkt die hochtrabendsten Anwendungsfälle sein. Ich fand es spannend, weil es einfach aus dem Nichts entstanden ist bei dem Kunden, war die Bestellungs- und Vertragsanalyse, die jemand gebaut hat, selbst einfach mit den Workflow-Möglichkeiten, die heutzutage zur Verfügung stehen. Ist eigentlich eine ganz kleine Sache, aber startet Stunden und Stunden am Zeit. Ist immer noch ein Human in the Loop, der sich das anschaut. Und anhand dieser Beispiele wirklich das KI-Register zu starten. Was für ein Risiko würden wir denn zuordnen? Was für Daten möchten meine Mitarbeiter überhaupt benutzen? Weil ich glaube, wenn wir hier von top-down anfangen zu sagen, welche Daten, welche nicht, dann verwehren wir uns auch ein bisschen den möglichen Mehrwert, weil wir wissen von oben nicht, was tatsächlich unseren Mitarbeitern hilft, die irgendwie in der Abteilung bei uns sitzen.
Und kann es ja sein, dass es gewisse Mitarbeiter, die vielleicht nicht so affin sind mit der KI, auch abschreckt, wenn es gerade zu grosse Use Cases sind, zu komplex, dass sie gerade von Anfang an sagen, oh nein, oh, mit KI will ich gar nicht zusammenarbeiten, es ist schrecklich. Dass vielleicht ein einfacher, verständlicher Use Case die Leute mehr ins Boot holt und dass nachher alle dabei sind.
Absolut. Und ich glaube vor allem, also aus meiner Perspektive ist es die Unterstützung meiner Arbeit. Also ich glaube, wenn wir an die Werbeversprechen denken der großen KI-Anbieter, haben wir alles gehört von, wir bekommen den autonomen KI-Agenten auf PhD-Level. Und ich bin eher auf der Seite, wir kriegen den, ich sag mal, 2, 3x Mitarbeiter. Das heißt, meine Aufgaben werden unterstützt. Viele der Routinesachen können vorbereitet werden, mit denen ich arbeiten kann. Das nimmt, glaube ich, auch sehr viel von den Ängsten. Also ich kenne auch Unternehmen in Deutschland, Heidelberg, die auch an dem Thema dran sind, wo sie ganz klar sagen, viele Mitarbeiter haben auch tatsächlich einfach Angst, gibt's meinen Job morgen noch? Bin ich überhaupt noch gebraucht, wenn ich jetzt diese KI-Strategie unterstütze? Und die haben sehr viel investiert in den ersten Monaten, diese Berührungsängste überhaupt mal abzubauen.
Vielleicht noch schnell zum Thema Agent auf PhD-Level. Experten reden von einer Superintelligenz im 2035 oder so, wenn ich mich korrekt daran erinnere. Was denkst du zu dem?
Prinzipiell glaube ich, wir bewegen uns dahin. Die Frage ist, ist es unter diesem Technologiestrang oder Paradigma, wie wir immer sagen wollen, also ist das LLM, das Large Language Model auf dieser Transformer-Architektur das, was uns dahin bringt oder was anderes? Ich glaube, was sich nicht von der Hand weisen lässt, ist, dass geopolitisch die entschieden worden ist, dass das ein riesenwichtiges Thema ist und alle großen Industriemächte einen Großteil in Investitionen da reinsetzen. Also ich glaube, die Entwicklung wird weitergehen, stattfinden. Ich will mich nicht auf einlassen, wann gibt es die Superintelligenz oder generelle Intelligenz, vor allem auch, weil wir noch nicht definiert haben, was das wirklich ist. Ich habe das Gefühl, die Definition ändert sich aber auch ein bisschen auf dem Weg. Aber ich glaube, was wir definitiv sehr sehen werden, ist vor allem eine Verbesserung in allem, was verifizierbare Aufgaben sind. Also verifizierbare Aufgaben im Sinne von Aufgaben, die objektiv auch tatsächlich eine richtige Antwort haben. Dort haben wir die größte Chance, aus der jetzigen Technologie das meiste rauszuholen. Da glaube ich, sind wir auch lang noch nicht am Ende.
Ja, spannendes Thema. Hast du irgendeinen Use Case, wo du in einem KMU könntest mit auf den Weg geben, wo ein Quick Win, Low Hanging Fruit ist, wo man relativ einfach kann, schnelle Ergebnisse erzielen mit KI?
Absolut. Und ich glaube auch einen, der relativ, wie sagt man, risikofrei ist zum Starten. Jedes KMU, jeder hat eine Kundenakquise-Pipeline, Sales-Pipeline. Und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, Kundenakquise, überhaupt Dinge über das Unternehmen herausfinden, zusammentragen und die Entscheidung treffen, ist das ein potenzieller, sinnvoller Kunde für mich, ist eine zeitaufwendige Aufgabe. Ist auch etwas, was wir mit unserem Sales-Team als eine der ersten Sachen umgesetzt haben. Und alles, was der Workflow macht, ist im Grunde genommen öffentliche Informationen, also ohne Accounts einfach öffentlich, was auf LinkedIn, Presse, Google finden kann, zusammenzutragen. Wir machen das Ganze auf einer Chat-Plattform, einer internen, wo tatsächlich das ganze Team reinschauen kann und der Agent erstellt jedes Mal Präsentationen. Das heißt, das ganze Team hat dann immer wieder Zugriff auf das, was der Rest gesucht hat. Und inzwischen spart das relativ viel Zeit bei uns und das ist natürlich auch schön, weil man sich plötzlich dann erinnert, was habe ich denn vor 3 Monaten zu diesem Kunden zusammengesammelt? Das ist alles schön noch für uns aufbereitet.
Gibt es konkrete Handlungsempfehlungen, wo du in einem KMU für die nächsten 30 Tage mit auf den Weg würdest geben, wenn sie jetzt mit KI starten?
Ich glaube, Nummer 1, nicht abwarten, sondern starten. Dass diese Technologie ist noch in den Kinderschuhen zum Teil, muss sich noch entwickeln. Aber wenn ich heute diese Kompetenzen nicht aufbaue und das Gefühl dafür, wie das Ganze funktioniert, dieses neue technologische kleine Wunder, was wir da haben, dann werde ich morgen nicht fit sein, um diese Entscheidungen treffen zu können. Ich würde wirklich diesen Schnitt, von dem wir gesprochen haben, öffentlich, nicht öffentlich. Diese Kundenakquise, das Kundenakquise-Beispiel ist ein öffentlicher Use Case. Das heißt, man kann sich seine erste Infrastruktur öffentlich aufbauen. Also wir nutzen intern Rocket Chat, aber es hält uns nichts davon ab, wenn wir hier keine Personendaten oder tatsächlich vertraulichen Daten bearbeiten, Slack, Teams, andere Möglichkeiten zu benutzen, um das Ganze einzubinden und wirklich die ersten Schritte dorthin machen. Dann sind wir wieder bei zurück zum dem KI-Register, die ersten Anwendungsfälle vom Risiko her bewerten und gleichzeitig dann auch mit der IT bewerten, wie gehen wir eigentlich mit all diesen Security-Konzepten um? Setzen wir die tatsächlich handfest um oder verhängen wir noch ein bisschen im Perimeter, denken, alles, was hinter meiner Firewall passiert, ist schon nicht so schlimm? Und das wären wahrscheinlich so die ersten Gedanken, wenn ich jetzt 30 Tage Zeit hätte. Das ist ein relativ kurzer Abschnitt. Aber Dinge, mit denen ich heute starten kann und wahrscheinlich in einem Monat auch schon Ergebnisse sehe.
Und wie siehst du das Learning on the Job oder bewusst zuerst Wissen aufbauen und dann mit KI starten?
Learning on the Job. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mein MBA in Innovationsmanagement gemacht. Ich habe dann Fernkurse TU Delft gemacht zu KI. Mein meistes Learning kam tatsächlich in dem Moment, wo ich mir selber die Orion Super Nano Boards oder wie sie heißen, die Developer Kits von Nvidia nach Hause bestellt habe und angefangen habe, die eigene Hausautomation damit aufzubauen und zu bedienen. Da sind die meisten Learnings für mich rausgefallen. Und ich glaube, da hätte ich noch so viele wissenschaftliche Papers lesen können, da wäre ich noch nicht drauf gekommen.
Spannend. Ja, was wäre dein Rat an einen IT-Leiter, der jetzt Ordnung reinbringen muss, obwohl die Nutzung schon voll in Gang ist?
Ich glaube, das ist super schwierig, die Frage, weil wir reden in dem Moment davon, wir nehmen Mitarbeitern was wirklich Wertvolles für sie bis zu einem gewissen Grad wieder weg. Und ich glaube, da sind wir wieder bei diesem Enablement-Teil. Ich glaube, man muss hier wirklich Dinge sozusagen anbieten. Wo können wir diesen gleichen Mehrwert? Und man darf nicht vergessen, Mitarbeiter kreieren den Mehrwert ja nicht für sich. Die kreieren den fürs Unternehmen. Niemand kriegt einen Extralohn, nur weil er sozusagen KI eingesetzt hat. Die tun das generell fürs Gute vom Unternehmen selbst. Und dass man ihnen die Plattform und die Möglichkeiten anbietet. Persönlich würde ich sagen Innovation Sandbox, also auch intern. Man kann, ihr habt es alle sicherlich gemerkt, Mac Minis und Mac Studios sind vergriffen. Das sind super Inferenzmaschinen. Und man kann für 5.000 bis 10.000 Franken eigentlich schon so einen kleinen Spielplatz hinstellen, wo Mitarbeiter das, was sie jetzt möglicherweise außerhalb der Compliance angefangen haben auszuprobieren, tatsächlich intern in einem geregelten Maße zu machen.
Vielleicht zum Abschluss, hast du ein paar abschließende Worte, wo du Schweizer KMUs, den Zuhörern mit auf den Weg möchtest geben?
Ich glaube, das ist eine super spannende Zeit und man darf einfach nicht verpassen, auf diesen Zug aufzuspringen. Es gibt ganz viele Aufgaben, die diese Systeme schon unterstützen können, auch wenn sie sich noch in der Entwicklung befinden, auch wenn sie nächstes Jahr vielleicht abgelöst werden von der Technologie, die wir noch nicht gehört haben heute. Man sollte dort die Berührungsängste ein bisschen abbauen, um wirklich dieses Verständnis aufzubauen, wie funktioniert das technisch? Ist das Inferenz? Ist hier Training? Ich glaube, da ist wirklich das Unwissen und vielleicht die Berührungsängste, die erstmal weg müssen.
Danke, Max.
Ich danke dir.
Ja, danke euch vielmals für den spannenden Austausch. Ich bin sicher, dass auch all unsere Cyberheroes viel mitnehmen können von eurem Input. Hast du da draussen jetzt noch Fragen an Max oder an Robin, dann melde dich bei uns unter cyberheroes@infinigate.ch. Und zum Schluss noch bitte, falls dir unser Podcast gefällt, bewerte uns, folge uns und empfehle uns gerne weiter. Danke Robin fürs Co-Hosten von dieser Folge und danke Detelin wie immer für die Produktion und den Schnitt.
Cyberheroes, ein Podcast von der Infinigate. Folge uns, damit du keine Folge verpasst.